Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Und hier geht es heute um den erfolgreichsten deutschen Autor unserer Zeit. Ein neuer Sebastian Fitzek liegt in den Buchläden. Außerdem spreche ich mit dem jüdisch-israelischen Schriftsteller Thomas Dotan Dreifuß. Er schreibt über seine Familie, den Holocaust, über die Staatsgründung Israels und was das alles für seine Identität bedeutet. Dafür hat er in der deutschen Sprache kein passendes Wort gefunden und sich deshalb einfach eins selbst kreiert. Kein Heimischheit heißt sein Buch. Dazu auch in der nächsten Stunde mehr. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Sebastian Fitzek ist eines der Zugpferde der deutschen Buchbranche. Fast 20 Jahre ist es her, dass sein erster Psychothriller veröffentlicht wurde. Und seitdem stehen diese Thriller wirklich regelmäßig ganz oben auf den Bestsellerlisten. Und sie zählen im Dezember auch oft zu den meistverkauften Titeln des gesamten Jahres. Woher kommt jetzt dieser immense Erfolg und welche Rolle spielen dabei eigentlich noch seine Bücher? Nils Schniederjan hat den brandneuen Thriller Der Nachbar gelesen und Sebastian Fitzek getroffen.
Wenn man auf dem Instagram-Kanal von Sebastian Fitzek vorbeischaut, kann man kaum glauben, dass dahinter ein Autor, ein Schriftsteller stecken soll. Es gibt nicht nur Trailer, die mit jeder Netflix-Produktion mithalten können, sondern auch Marketingaktionen, gesprochen vom Autor, die man von Büchern bislang eher nicht kennt.
Gewinne die 5000 Euro Geldhecke und mach deinen Nachbarn neidisch. Ich stehe hier vor der Geldhecke, die dir 5000 Euro für dein Zuhause bringen könnte. Und wie du mitmachen kannst? Ganz einfach. Geh auf fitzek-nachbar.de, erstelle dein Psycho-Nachbar-Bild, poste es mit dem Hashtag fitzeknachbar und verlinke dann meinen Kanal.
Fitzek weiß, wie man ein Buch vermarktet. Wie bei neuen Alben von Rappern können Fans inzwischen nicht einfach sein Buch kaufen, sondern für 75 Euro eine ganze Fanbox erwerben. Mit Fitzek-Notizbuch, Autogrammkarte, Lesezeichen und Gartenzwerg-Anhänger, natürlich mit Fitzeks Gesicht. Dass das Marketing so ausgefallen ist, liegt nicht am Verlag. Fitzek hat die Kontrolle über sein Image von Anfang an selbst übernommen. Damals, 2006, war das ungewöhnlich. Die meisten Autoren waren froh, wenn der Verlag überhaupt etwas für sie tat. Fitzek, damals noch Programmdirektor eines Berliner Radiosenders, ging einen anderen Weg.
Ich habe von meinem ersten Buch an alles, was ich damals noch im Radio verdient habe, quasi investiert in mich selbst. Das begann damit, dass ich mir, obwohl kein einziges Interview gescheduled war, nichts vor, weil es gab keine Autogrammkartenleser, habe mir trotzdem eine PR-Agentin gesucht und Sabrina Rabo hat glücklicherweise gesagt, ja, ich gehe mit dir auf die Reise. Eine Managerin Manuela Raschke hat gesagt, ja, ich kündige beim Radio und wir probieren da was aufzuziehen.
Eine PR-Agentin, eine Managerin, Fitzek baute sich einen Apparat auf, bevor er überhaupt erfolgreich war. Fitzek wollte mitbestimmen, bis ins kleinste Detail.
Beispielsweise habe ich habe auch einen Grafiker eingestellt, weil ich meine Cover nicht selber machen will. Aber ich möchte erstmal Ideen dem Verlag liefern, weil für mich gehört alles zum Geschichtenzählen hinzu. Das Cover, das Lesezeichen, die Danksagung auch.
Hinter dem Geschichtenerzähler steckt inzwischen ein ganzer Stab an Mitarbeitern. Fitzek vergleicht das Team hinter seinen Büchern mit dem Abspann eines Kinofilms. Diese Kontrolle hat natürlich ihren Preis. Aber sie zahlt sich aus. Fitzek bedient ein Publikum, das in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Menschen, deren Aufmerksamkeitsspanne schrumpft, die unterhalten werden wollen, ohne sich anstrengen zu müssen. Der Schlüssel zum Erfolg? Keine literarischen Experimente, keine sperrigen Sätze, keine mehrdeutigen Enden. Stattdessen kurze Kapitel, oft nur 3 bis 4 Seiten lang. Schnelle Perspektivwechsel, Cliffhanger auf fast jeder Seite. Viele Autorinnen und Autoren von Unterhaltungsliteratur versuchen sich irgendwann doch an etwas Anspruchsvollerem, wollen beweisen, dass sie auch anders können. Fitzek nicht. Er würde liebend gern Anspruchsvolleres schreiben, auch wenn es dann kein Bestseller würde, sagt er.
Ich muss aber gestehen, ich glaube, ich kann es einfach nicht. Ich habe Spaß daran, verständlich zu schreiben. Ich mag Einschübe, ich mag Perspektivwechsel und alles, aber Ich kann mich eben nicht hinsetzen und sagen, so jetzt schreibst du mal literarisch. Was ich sehr gut machen kann, ist, jetzt schreibst du mal juristisch. Aber ich könnte nicht so schreiben, als dass ich bestimmte Kriterien erfülle, die jetzt von anderen als hochliterarisch angesehen werden.
Die Literaturkritik nimmt ihn von Anfang an nicht ernst. Das Feuilleton ignoriert ihn größtenteils. Andere Autorinnen treibt so etwas in den Wahnsinn. Trotz allem ökonomischen Erfolgs wollen sie die Anerkennung der Kritik. Den Respekt der Kollegen. Aber auch das stört Fitzek nicht. Sein Motto:
Ihr könnt mich kritisieren, wie ihr wollt. Ich kann es einfach nicht besser. Es gibt so einen Country-Club der Literaturkritik, an dem ich manchmal vorbeigehe und die mich dann am Kragen reinpacken, mir auf mich einreden, warum ich nicht in ihren Club gehöre und mich mit dem Arschriff wieder rausboxieren. Und ich sage, Jungs, ich wollte eigentlich nur in mein Lieblingsrestaurant gehen und mit meinen Kumpels reden. Aber schön, dass ihr mir nochmal erklärt habt, warum ich nicht in euren Club gehöre, in den ich gar nicht rein will.
Am Country-Club vorbei einfach sein Ding machen. Das funktioniert, zumindest für Fitzek. Inzwischen gibt es viele, die seinen Ansatz kopieren. Gerade im Romance- und New Adult-Bereich finden sich ganze Heerscharen von Autorinnen, die ihre Fans mit klugen Marketingaktionen in ihre Erzähluniversen ziehen und an sich binden. Manche verzichten sogar komplett auf Verlage, veröffentlichen direkt im Eigenverlag und verdienen besser, als es sich Autoren lange erträumen konnten. Fitzek hat dieses System nicht erfunden. Aber er hat gezeigt, dass es funktioniert. Ob das am Ende gute Literatur ist, ist eine ganz andere Frage.
Naja, und diese Frage entscheiden Sie vielleicht an dieser Stelle am besten selbst. Ein paar Hintergrundinformationen haben Sie jetzt ja dafür zum neuen Thriller von Sebastian Fitzek. Der Nachbar heißt er, heute erschienen im Drömer Verlag. 368 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Ein ziemlich normales Leben hätte er doch bisher gehabt, das sagen ihm zumindest seine Eltern. Aber wie eben so ein normales Leben in Israel aussieht, was dort seine jüdische Identität geprägt hat, das hinterfragt Thomas Dothan Dreyfus erst als Erwachsener. Seit fast 15 Jahren lebt er jetzt in Berlin als Autor und als Übersetzer und gerade ist ein persönlicher Essay erschienen, Kein Heimisch, Kindheit in Israel, Leben in Deutschland. Und ich freue mich, dass wir jetzt über den sprechen können. Herzlich willkommen, Thomas Dothan Dreyfus.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Sie erzählen in diesem Buch Ihre eigene Geschichte vom Aufwachsen in Haifa, wo Sie 1987 geboren sind, bis eben zu Ihrer Gegenwart in Berlin. Sie erzählen auch die Geschichte Ihrer Großeltern, die untrennbar verbunden ist mit der Gründung des Nationalstaats Israel. Und es geht auch immer wieder um diesen Nationalstaat, welche Idee vom Jüdischsein er Ihnen vermittelt hat und wie Sie sich dann eigentlich erst in Berlin eine eigene jüdische Identität zusammensetzen. Und all das beschreiben Sie so, dass mir beim Lesen wirklich gar kein Zweifel blieb, ja, an dieser Dringlichkeit Ihrer Sätze. Also es sind Sätze, die manchmal ganz schnell weiter müssen zum nächsten Thema, Sätze, die Wut zulassen oder auch Trauer. Ich bin mir sicher, das hätten Sie im Nachgang alles vielleicht ein bisschen sortieren können oder abmildern, aber mir schien, das sollte es gar nicht sein. Dass dieses Buch sollte so eine dringliche, vielleicht auch ein bisschen emotionale Form behalten?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist erstmal die Kernfrage in dem Buch ist, wo bin ich eigentlich einheimisch als jüdischer Israeli? Und diese Frage ist überhaupt da, weil ich plötzlich mitbekommen habe, dass das, was ich dachte, dass meine Einheimischkeit sein ist, nicht mehr für mich nicht mehr möglich wäre, dass ich es so weiterlasse, ohne das zu hinterfragen. Vor allem in den letzten 2 Jahren. Und deshalb gehe ich auf diese Reise, die nicht wirklich eine Reise ist, sondern eher eine Identitätskrise, um herauszufinden, was kann ich aus diesem Einheimischsein vielleicht retten? Oder wo finde ich ein neues Einheimischsein? Und das ist deshalb auch eine sehr, sehr persönliche Reise oder eine sehr persönliche Identitätskrise. Und als ich das geschrieben habe, habe ich auch bemerkt, wie vulnerabel ich mich mache. Ich wurde auch ständig gesagt, ja, von dem Verlag, du machst dich angreifbar durch verschiedenen Geschichten, Sätzen, sogar politischen Ideen, die in Deutschland eigentlich nicht so salonfähig sind, sage ich mal. Aber das war auch Teil des Punktes, dass ich glaube, uns fällt in der Debatte ein bisschen mehr Vulnerabilität.
Finde ich auch ein absolut Vulnerability. Schwieriges Wort.
Genau. Und vielleicht Verletzlichkeit ist ein bisschen gut für diese Debatte. Vielleicht, wenn wir diese schon verhärtete Fronten ein bisschen sanfter sehen und ansprechen und dann, ja.
Ich versuche mal vielleicht einzusetzen bei dieser Verletzlichkeit, die Sie aufzeigen und die Sie auch ganz eng verknüpfen. Sie haben von Identitätskrise gesprochen mit Ihrer eigenen Familiengeschichte. Sie fangen auch bei Ihren Großeltern an oder lassen Sie uns vielleicht da auch mal anfangen. Bei Ihren Großeltern väterlicherseits, Ihr Großvater Emanuel, der ist in Jerusalem aufgewachsen, Teil also der ersten Generation geborener Israeli und er kämpfte 1948 in Galiläa. Er hat das wahrscheinlich damals Befreiung genannt, die Mitbegründung des Staats Israel. Sie nennen das in Ihrem Buch heute eine gewaltsame Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung. Wann haben Sie angefangen, solche Familienerzählungen, oder ich glaube, es waren ja noch nicht mal Erzählungen, weil hauptsächlich darüber geschwiegen wurde, aber wann haben Sie angefangen, so etwas zu hinterfragen wie diese Operation in Galiläa von Ihrem Großvater?
Viel zu spät. Das ist keine Familienerzählung, weil das ist eine kollektive Staatserzählung. Und ich schreibe auch in dem allerersten Kapitel darüber, wie Erinnerung eigentlich, das ist manchmal nicht so klar, wann ist eine Erinnerung deine Erinnerung, wann ist es eine Familienerinnerung oder wann ist es eigentlich eine kollektive Erinnerung einer größeren Kollektivs. Mir wurde dann erzählt, dass er diese Stadt im Norden, heute im Norden Israels, 1948 befreit hatte. Ich war ein Kind, ich war 5 oder 6, als ich das zum ersten Mal gehört habe, und ich dachte nicht als Kind, ich gehe jetzt zum Google und checke, ob das stimmt. Erst viel später habe ich herausgefunden, dass diese Stadt erst 2 Jahre später, 1950, gegründet wurde. So, was er da gemacht hat, war natürlich nicht, diese Stadt zu befreien. Und das hat mich dazu geführt, noch weiter über diese Operation zu suchen, Informationen rauszuholen, deine Galilei, 1948. Ich glaube, ich habe im Laufe des Schreibens dieses Buches entdeckt, dass Unwissen eigentlich ein Etwas in der Welt ist. Das ist nicht ein Nicht-Etwas, sondern ein Etwas. Es wird produziert, es wird hergestellt, es wird weitergeliefert, und man muss damit auseinandersetzen. Und ich bin mit einem großen Unwissen aufgewachsen, wie ganz viele in Israel. Und wenn man damit aufwächst, dann wird es auch zu einem Teil der Identität. Und dieses Unwissen zu verlieren, loszukriegen, ja, nämlich durch Wissen, ist in einem späteren Alter nicht so einfach, weil das bedeutet, einen Teil der eigenen Identität zu verlieren.
Sie beschreiben auch Ihre eigene Geschichte. Ich fand auch sehr eindrücklich, wie Sie von der zionistischen Erziehung in der Schule schreiben. Es ist eine reiche Privatschule in Haifa, auf der Sie sind, wo auch militärisches Gedenken zum Beispiel eine große Rolle spielt, wo es eine Landkarte gibt, wo Israel also einschließlich des Westjordanlands, Ostjerusalem, des Gazastreifens, der Golanhöhen eben als ein Land dargestellt wird. Und Sie beschreiben wirklich, wie Sie in diese Normalität eben in Anführungszeichen oder diese Einheimischkeit, so ein altes Gefühl von Einheimischkeit, wie Sie es jetzt genannt haben, so hineingleiten. Vielleicht können wir noch ein bisschen daran bleiben. Ein Satz, den Sie auch in Berlin noch häufig sagen, schreiben Sie, war: Ich bin nicht wirklich jüdisch, ich bin Israeli. Was steckte da drin in dieser Selbstbezeichnung?
Ich glaube, das ist ein Satz, den viele Israelis sagen. Es ist natürlich klar, dass wir auch jüdisch sind, aber sie meinen damit, und ich meinte damit damals, dass identitätsweise bin ich erstmal Israeli und erst dann jüdisch. Und ich glaube, das Buch ist nicht nur persönliche Geschichten, da gibt es auch politische Theorie. Und ich sehe, wie Israel eigentlich für vielen Menschen das Judentum ersetzt hat. So, ja, nicht nur verstärkt hat oder ermöglicht hat, in Sicherheit jüdisch zu sein, sondern das Judentum eigentlich ersetzt hat. Ich zitiere zum Beispiel Peter Beinart in den USA, der schreibt, dass in vielen jüdischen Gemeinden muss man gar nicht jüdisch sein, im Sinne von Praxis, jüdische Praxis, aber es ist genug, dass man Israel unterstützt. Ja. Und das Gefühl haben auch viele in Israel, besonders in einem säkularen Milieu, dass sie erst mit dem Staat identifizieren als mit einer jahrtausendelange Tradition von unter anderem auch Diaspora und auch andere Sprachen zum Beispiel.
Jetzt haben Sie uns auch von diesem großen Unwissen und dem Schweigen erzählt, was auch in Ihrer Familie herrscht, zum Beispiel über die Biografie der Großeltern, dass dieses nicht nur eben Teile von dem sogenannten israelischen Unabhängigkeitskrieg, sondern eben auch der Holocaust ist eine verschwiegene Erfahrung in Ihrer Familie. Und auf den ersten Seiten schreiben Sie, es war viel einfacher, dieses Buch in einer Sprache zu schreiben, die Ihre Eltern nicht verstehen. Ja. Was haben Sie denn mittlerweile Ihren Eltern von diesem Buch erzählt oder haben Sie mit denen nochmal drüber gesprochen?
Ich habe es ihnen erzählt, aber sehr sanft. Ich habe erzählt, dass ich ein Buch, über meine Kindheitserinnerungen geschrieben habe, wo sie gesagt haben, das wird ganz langweilig sein. Aber ich habe auch gesagt, dass es über meine Großeltern ist, sowohl der 48 an der Nakba beteiligt war, als auch die anderen drei, die Holocaust-Überlebende waren, was natürlich das Ganze ein bisschen komplizierter macht, auch für mich identitätsmäßig. Dass ich da meine politischen Ideen darstelle. Und ich weiß nicht, wie viel sie wissen von meinen politischen Ideen oder wie viel sie wissen wollen. Das ist auch also sie haben nicht unbedingt weiter gefragt, was für Politik da ist oder genau.
Sie beschreiben auch, dass Sie sich dann eigentlich erst in Berlin mit jüdischer Philosophie zum Beispiel beschäftigen, auch Jiddisch lernen. Was bedeutet denn jüdisch sein für Sie heute? Wie würden Sie sagen, hat sich das verändert für Sie?
Also erstmal, jüdisch sein bedeutet für mich, dass ich nicht hier stehen kann und sagen, dass meine Antwort auf diese Frage gilt für allen. jeder hat eine andere Meinung dazu, jede jüdische Person hat eine andere Meinung dazu und das ist vielleicht die Kernsache, dass alles interpretabel ist oder interpretierbar. Ja, und das führe ich auch in einem Buch zurück auf den zweiten Gebot, dass man kein Image, kein Bild machen soll. Das heißt, dass alles bleibt Worte, alles bleibt Text und Text ist im Kern interpretierbar und das schafft eine große Diskussionskultur. Sogar orthodoxe Juden, wenn sie diese Schrift lernen, sie lernen das in Paaren, damit eine Diskussion erzeugt wird und oder ein Streit sogar. Und das ist für mich das Judentum und das heißt, dass wenn jemand sagt, ja, jüdisch sein bedeutet das und das, dann bin ich sofort bezweifelt, dass ich das sofort. Und vor allem heutzutage wird diese Definition immer weiter eingeschränkt auf eine Nationalstaatebene, nationale Ebene. Und damit bin ich natürlich überhaupt nicht einverstanden.
Jetzt sind Israel und die Hamas auch heute noch Teil unserer Nachrichtenlage. Mhm. Es gilt gerade eine Waffenruhe, eine ziemlich brüchige allerdings. Ein Friedensplan wurde etabliert, der auch bisher aber noch unklar lässt, also welche internationalen Truppen diesen Frieden sichern sollen, wie ein Wiederaufbau überhaupt in Gaza ablaufen soll. Wie schauen Sie darauf jetzt auf diese Waffenruhe? Vielleicht gerade mit Hinblick darauf, denken Sie, dass eine Option oder ein tatsächlicher langfristiger Frieden, dass er auch innerhalb Ihrer Familie etwas versöhnen oder ein Gespräch eröffnen könnte?
Also diese Gespräche sind für uns sehr, sehr schwierig, die müssen aber auch geführt werden. Trotzdem in der Familien WhatsApp-Gruppe redet keiner darüber. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass das Buch wurde von dem 7. Oktober getriggert. Ich glaube, dass wir sind an einem Punkt, wo es nicht mehr, also ich bezweifle ja mein Einheimischsein, weil ich gesehen habe, wie im Namen dieses Einheimischseins werden wirklich entsetzliche Gräueltaten passieren in Gaza. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir nicht mehr wegschauen können von der Tatsache, dass solange sie nicht die gleiche Rechte haben wie alle anderen in diesem Land, so zwischen diesen zwei Wasserkörpern, solange das nicht der Fall ist, es wird immer Gewalt in der Region. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Ich sage es manchmal und denke mir, das ist aber so selbstverständlich. Ich glaube, jedes Volk, jede Gruppe würde dagegen kämpfen, würde sich wehren, wenn in ihrem Land sie weniger Rechte haben. Und gar zu schweigen von Grundrechte, Menschenrechte. Genau, aber ich sehe nicht, dass es in diese Richtung geht. Ja.
Thomas Dutton-Dreyfus im Deutschland von Kultur, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön, danke.
Gesprochen haben wir über Kein Heimisch von Thomas Dutton-Dreyfus, Kindheit in Israel, Leben in Deutschland. Das Buch ist im Propylen Verlag erschienen, 240 Seiten, 22 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Nils Hamann. Ich habe von Paul Brodowski das Buch Väter gelesen. Es geht darum, um die Prägung seines Vaters im Nationalsozialismus und seine Frage, wie er davon sozusagen beeinflusst ist in seinem heutigen Mannsein, auch als Vater. Und das ist zum Teil sehr amüsant, wenn er an die Grenzen kommt in der Erziehung seiner eigenen Kinder. Es ist manchmal ein bisschen diffus in der Analyse, finde ich, aber insgesamt war es schon interessant, seine Auseinandersetzung mit dem Thema Autoritarismus oder Autorität zu lesen.
Das sagt Nils Hamann, er liest in Hamburg Paul Brodowskis Roman Väter, der ist im Suhrkamp Verlag erschienen, 302 Seiten, 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Die Philippinen waren letzte Woche Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Mittlerweile haben sie die Gastrolle für 2026 schon an Tschechien übergeben. Aber die frisch ins Deutsche übersetzten Romane von den Philippinen, die sind noch lange nicht ausgelesen. Zumindest nicht für meine Kollegin Stefanie von Oppen. Die hat jetzt noch eine ganz besondere Empfehlung von den Philippinen für uns mitgebracht. Hallo Stefanie.
Hallo, guten Morgen, Miriam.
Es geht um Stille im August von Caroline Howe. Wer ist diese Autorin überhaupt?
Ja, Caroline Howe ist, wie man hört, denkt man erstmal, sie ist gar keine Philippinin, weil Caroline hört sich irgendwie amerikanisch an und Howe ist tatsächlich japanisch, denn sie ist mit einem Japaner verheiratet. Und das Caroline ist sehr typisch für die Philippinen, weil man dort eben weitgehend Englisch spricht. Das ist halt die offizielle Landessprache. Seit vielen Jahren hat sich inzwischen zum Glück auch eine Nationalsprache, das Tagalog bzw. Filipino, etabliert. Aber das ist halt so richtig ein bisschen symptomatisch für dieses Land. Caroline Howe ist nämlich schon so über 70 inzwischen und sie war über viele Jahre Professorin für südostasiatische Literatur im japanischen Kyoto und da lebt sie bis heute. Und von dort hat sie halt ihren Blick auf ihr Land, die Philippinen, und schreibt ihre Bücher und hat inzwischen schon 7-mal den philippinischen National Book Award bekommen. Und auch Stille im August hat diesen Preis, diesen wichtigen philippinischen Preis bekommen.
Und Stille im August, worauf bezieht sich dieser Titel vom Roman?
Ja, im Original heißt der Roman Tiempo Muerte, also das heißt so Auszeit oder auch Zeit des Todes. Und das bezieht sich auf die Zeit, in der die Arbeiter auf den Zuckerplantagen auf den philippinischen Inseln wie Negros oder auch Panay keine Arbeit haben und kein Einkommen, weil nämlich die Ernte abgeschlossen ist und die Zeit des Pflanzens noch nicht begonnen hat. Und der Roman spielt zwar zum Teil auf der fiktiven Insel Banwa, aber es ist einigermaßen offensichtlich, dass es sich um Negros handelt. Das ist eben die Zuckerinsel auf den Philippinen. Und da gibt es riesige Hazienden, die den reichen Eliten gehören. Und der Roman spielt unter anderem in der Villa eines Großgrundbesitzers. Und da begegnen sich nach vielen Jahren zwei Frauen, die in dieser Villa aufgewachsen sind. Die eine Lia als Tochter der reichen Agalons und die andere Rachel als die Tochter der Hausangestellten.
Okay, und es geht also um diese Familie dann, diese Beziehung innerhalb der Familie. Wovon handelt das Buch?
Ja, genau. Also der erste Schauplatz dieses Buches ist Singapur. Und da begegnen wir der besagten Rachel. Die ist nämlich selber inzwischen Kinderfrau bei einer reichen Familie und Haushälterin. Und sie gehört damit zu den unendlich vielen sogenannten POWs. Das sind die philippinischen Overseas Worker. Und sie ist eben dann so wie ihre Mutter auch wieder Hausangestellte, obwohl sie eigentlich einen richtig guten Hochschulabschluss hat. Aber das ist auch sehr typisch für die Philippinen, dass man eben trotz guter Qualifikation am Ende irgendwo im Ausland arbeitet. Und geht dann anlässlich eines Taifuns, der Taifun Haiyan, das war 2013 ein ganz unglaublicher Taifun, der massenhaft Menschen, durch den massenhaft Menschen ums Leben gekommen sind und der die Inseln zum Teil da in den mittleren Philippinen völlig zerstört hat. Und sie geht zurück, weil ihre Mutter vermisst wird, um nach ihrer Mutter zu suchen, kommt dann eben nach Banwas und da trifft sie auf ihre ehemalige quasi Halbschwester, mit der sie halt aufgewachsen ist, diese Lia, die zu der reichen Oberschichtfamilie gehört. Da begegnen sie sich in diesem Haus wieder und diese Lia ist halt auch aus Singapur dorthin gekommen, weil sie aber von der Klatschpresse verfolgt wird. Die lebt eigentlich als reiche Geschäftsfrau in Singapur und hat aber Stress mit ihrem Mann und das ist da eben so bedeutsam, dass sie vor der Klatschpresse fliehen muss. Und dann ist es im Prinzip das zentrale Thema dieses Buches, wie sich diese Geschichte zwischen den beiden Frauen entwickelt. Also es ist eigentlich eine Geschichte über Klassismus. Und das ist im Prinzip das, was man da, ein Thema, dem man da folgen kann.
Und du hast jetzt schon ein paar Mal so im Nebensatz fallen lassen, ganz typisch für die Philippinen, ganz typisch für die philippinische Literatur. Du hast ja jetzt einiges gelesen aus den Romanen, die übersetzt wurden für diesen Gastlandauftritt. Wie würdest du jetzt dieses Buchstelle im Augusta einordnen innerhalb der philippinischen Literatur?
Ja, also das ist im Prinzip ein Buch, was sehr typisch ist für die philippinische Literatur. Und das Thema sind eigentlich in allen Büchern, ist dieser Postkolonialismus immer noch total präsent. Also es ist zwar vor 80 Jahren sind die Amerikaner da quasi nicht weggegangen, aber immerhin haben sie das Land in die Unabhängigkeit entlassen. Aber diese Colonial Mentality und auch die Probleme, die damit einhergehen, sind eben bis heute absolut relevant. Und auch eben diese Klassenunterschiede. Inzwischen sind es halt die reichen Eliten, also siehe Marcos und Duterte, die da wirklich auf ganz krasse Weise das Land sich unter den Nagel gerissen haben und unglaublich reich sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann, das sind die ehemaligen Präsidenten, die ich jetzt mal so als Beispiel genannt habe, für diese korrupten Eliten, die da eben auch in der Politik agieren. Und auf der anderen Seite gibt es einfach dieses Problem, dass man einfach dort keine Arbeit vor Ort findet und ins Ausland gehen muss und dass die Inseln einfach nach wie vor auch mehr oder weniger in den Händen eben nicht nur der korrupten Eliten, sondern auch der internationalen, also auch Amerika ist da immer noch sehr präsent. Und das andere Thema ist natürlich diese Naturkatastrophen. Und das spielt ja in dem Roman auch eine Rolle. Die geht ja anlässlich dieses Taifuns Haiyan zurück auf die Insel. Und insofern kann man sagen, es ist ein sehr typisches Buch für die Philippinen. Und zugleich muss man sagen, es ist ausgesprochen gut erzählt. Also ich fand jetzt nicht alle Bücher so überragend, aber dieses Buch ist ein Beispiel für mich, wie man wirklich nochmal sich die Philippinen erschließen kann und zugleich auch viel Freude hat beim Lesen.
Mit Stille im August, dem Roman von Caroline Howe. Er ist in der Übersetzung von Susanne Orban im Wunderhorn Verlag erschienen, mit einem Umfang von 350 Seiten, kostet 28 Euro. Vielen Dank an Stefanie von Oppen für die Buchkritik. Lesart, das ist eine Stunde voller Bücher und regelmäßig wählen nicht nur wir in der Redaktion diese Bücher aus für Sie, sondern wir fragen auch im Buchhandel, was da gerade besonders häufig, besonders gern empfohlen wird. Und aus der Buchhandlung Land in Sicht in Frankfurt ist mir dafür jetzt Silke Schmidt zugeschaltet. Hallo Frau Schmidt.
Guten Morgen, hallo.
Sie haben Tipps für uns mitgebracht. Ich sag vielleicht mal so ein bisschen als Warnung vorweg, das sind jetzt alles keine leichten Themen heute. Ein Roman über Demenz zum Beispiel ist dabei. Es geht um eine demente Mutter. Geschrieben hat ihn die US-Amerikanerin Julie Otsuka. Was hat sie so begeistert an diesem Buch?
Also ich habe das Buch, als es als Hardcover erschienen ist, 2023 als Leseexemplar gehabt und war völlig gebannt von der eigenwilligen Sprache, die Julie Otsuka dort hat, und auch in der Übersetzung, denke ich, kommt das gut rüber, und habe mich damals schon monatelang darauf gefreut, dass es endlich erscheinen wird, damit ich es empfehlen kann. Und jetzt dieses Jahr ist das Taschenbuch erschienen und ist wirklich eines meiner, sage ich mal so, Lieblingsbücher der letzten Jahre. Sie hat eine Wir-Perspektive, in der sie erzählt, und der erste Teil des Buches, da ist es ein Schwimmbad, ein unterirdisches, also, und dort sind dort die Personen, die regelmäßig schwimmen. Es ist wie so eine Schwimmbadgesellschaft, die verschiedensten Personen. Und eine dieser Personen ist Alice. Und da wird immer so nebenbei erwähnt bei irgendwelchen, es gibt Verordnungen oder Regelmäßigkeiten, aber Alice hat sich das mal wieder nicht gemerkt. Das ist schon klar, die ist dement. Und sie selber sagt so wunderbar, da oben, sagt sie, bin ich einfach nur eine kleine alte Dame, aber hier unten im Schwimmbad bin ich selbst. Und für mich war das immer so, Alice, die hat die Risse im Hirn. Dann gibt es im Schwimmbad einen Boden, einen Riss, wie dann die Personen reagieren. Das sind dann die Risse im Schwimmbad. Und dann der andere Teil des Buches fokussiert sich dann auf Alice und die Tochter, die erzählt. Und dort sind es dann die Risse im Tochter-Mutter-Verhältnis. Hm. Und was ich großartig finde, ist, sie ist nicht persönlich, sie ist nicht kitschig, das ist nicht so. Und am Ende irgendwie ein Happy End. Und trotzdem, obwohl es dieses schwierige Thema ist, schafft sie es in den Beschreibungen der Personen so eine ganz eigenwillige Komik und auch Traurigkeit zu mischen. Und das fand ich gerade in diesem Sprachstil, hat mich völlig gebannt. Ja.
Also Solange wir schwimmen, heißt dieser Roman von Julie Otsuga, aus dem Englischen übersetzt von Katja Scholz, 160 Seiten schmal, erschienen im Mare Verlag, für 22 €, gibt den. Und mit ihrer nächsten Empfehlung, Silke Schmidt, die bleibt ja thematisch beim Verlust der eigenen ja. Eltern, auch nah am Tod, der bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov, der hat seinem Vater ein literarisches Denkmal gesetzt. Der Gärtner und der Tod heißt sein Buch. Und der Garten, der hat ja da eine, vielleicht ähnlich wie das Schwimmen bei Otsuga, ja, der Garten hat hier eine ganz besondere Bedeutung gehabt für den Vater, nicht?
Ja, also das Buch hat einen Satz, mein Vater war Gärtner, jetzt ist er Garten. Und das war so ein Einstieg, der mich auch sofort gefesselt hat. Und dort ist der Garten exemplarisch eigentlich der Vater und sein Leben. Es ist natürlich auch rückblickend immer wieder die Lebensgeschichte des Vaters erzählt. Und wie der Vater, der schon mal eine Krebserkrankung hatte, dann diesen Garten weiter bewirtschaftet, man das Gefühl hat, das ist wie so ein Lebenselixier. Und gleichzeitig aber schafft er es auch dort, nicht in irgendwie Kummer zu versinken, also der Gospodinov. Mhm. Es sind immer wieder so die Sprüche, die der Vater, so alles so halb so wild ist, so ein Zitat. Oder wenn es dann so eine Wendung gibt, wo er halt, ne, das wird immer, der Vater wird hinfällig, dann kommt immer so ein, jetzt eine kurzweilige Geschichte meines Vaters für alle Fälle. Er erzählt dann immer so Anekdoten, die der Vater immer erzählt hat auch. Und ich finde, das bringt dem Ganzen auch eine Stimmung, die nicht, also man liest das nicht und hat so, oh, es zieht einen nicht runter, gar nicht. So, ne? Es ist vom Sterben, mhm. ja, aber es ist auch unglaublich viel vom Leben.
Mhm. Und ja, der Gärtner ja. und der Tod von Georgi Gospodinov, aus dem Bulgarischen übersetzt von Alexander Sitzmann, und das ist im Aufbau Verlag erschienen, 240 Seiten, 24 €. Ihre dritte Empfehlung, Silke Schmidt, das ist ein politischer Roman, 1963 zum ersten Mal erschienen, Gesicht ja. aus Stein von William Gardner Smith. Ein Autor, ein Journalist, ist so ein bisschen, ich musste das auch nachlesen, gleiche, ähnliche Generation wie James Baldwin, setzt sich auch so mit Rassismuserfahrungen auseinander und geht eben auch von Philadelphia, wo er geboren wurde, also aus den USA nach Paris. Und das hat er gemeinsam, dieser Autor William Gardner Smith, mit der Hauptfigur in seinem Roman. Wovon erzählt der, Gesicht aus Stein?
Also die Hauptfigur ist Simon Brown, ein Journalist, der so knapp 30 ist, der selber einen Überfall, also er verliert ein Auge bei einer rassistischen Gewalttat, und er flieht sowohl vor dieser Gewalt, aber auch vor dem, was der Rassismus mit ihm selber macht. Also er merkt so die Veränderung in sich auch, und er selber sagt, ich hätte sonst jemanden umgebracht, und er geht nach Paris und erlebt dort erstmal ein Gefühl von Freiheit. Man kann sich frei bewegen, man kann in Clubs gehen, man wird angenommen. Er hat eine Beziehung zu einer jungen Polin, die Schauspielerin werden will, die selber KZ-Überlebende ist. Und man kann in Hand durch Paris laufen. Das ist erstmal ein großes Freiheitsgefühl. Er lernt viele Leute auch aus der Gemeinde fast, sage ich mal, die sich dort gebildet hat, von auch Exil-Amerikanern. Und dort lernt er dann aber auch algerische junge Leute kennen, erlebt dort den Rassismus gegenüber den Algeriern. Mhm. Und was auch ein Moment dieses Buches ist, dass er das Massaker 1961 schildert, in das die Hauptfigur auch hineingerät.
Ja, also das Massaker von Paris.
Genau, das war eine Demonstration. Mhm. Ja, genau. Es war Algerierinnen haben gegen die Ausgangssperre demonstriert. Und dort wurden Hunderte, man kann es gar nicht genau beziffern, umgebracht. Und Gardner Smith ist einer der wenigen überhaupt, der das literarisch aufgreift. Ich glaube, bis in die 2000er hinein war das der einzige Roman meines Wissens, in dem dieses Massaker auftaucht. Und für die Hauptfigur ist jetzt dieses Gefühl, bleibe ich jetzt in Paris oder nicht? Also die Freiheit, die er genießt als Schwarzer. Und er merkt aber, wie dann dort wiederum der Rassismus gegen die Algerier existiert, massiv. Und wiederum erlebt er dann den Rassismus gegen seine Freundin, die jüdisch ist. Hm. Und es gibt so Momente, wo man da sitzt und denkt, puh, also das ist wirklich tiefes Ausatmen. Aber ich fand so gleichzeitig für mich nach diesem Buch dieses, ja, es ist immer, immer wieder bei sich selbst und in der Gesellschaft gegen den Rassismus, diese Verallgemeinerungen immer wieder anzugehen. Also ich finde das schon auch so einen starken Aufruf, so ja. Ging mir das dann.
Noch. Also eine interessante Wiederentdeckung, so klingt das. Der Autor ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja. William Gardner Smith, Gesicht aus Stein, heißt dieser Roman, aus dem Englischen übersetzt von Gregor Runge. Und der ist erschienen bei Nagel und Kimche, 305 Seiten, 24 Euro. Silke Schmidt, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Empfehlung.
Gerne.
Und schöne Grüße ins Frankfurter Nordend in Ihre Buchhandlung Landumsicht und auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören. Tschüss.